Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe gibt es einen kleinen Reisebericht von mir. Ihr habt ja schon zwei Folgen gehört, hoffentlich. Einmal zu den Vegas Golden Knights mit Chris Chapman und dann mit Mike Vogel zu den Washington Capitals. Und jetzt wollte ich euch einfach auch nochmal ein bisschen drumherum berichten. Es gab auch ein, zwei Fragen zu dem Themenkomplex Reise in die USA und auch NHL-Arenenstimmung und so weiter. Da versuche ich gleich mal ein paar Eindrücke zu vermitteln. Bevor ich damit anfange, erstmal nochmal ein dickes, fettes Dankeschön an all diejenigen, die entweder als dauerhafter Supporter über Steady oder einmalig über PayPal was eingezahlt haben in die Kasse, denn die Kasse habe ich unter anderem benutzt, um dann auch Teile dieser Reise zu finanzieren. Kann ja einmal dann gleich so ein bisschen berichten, was ich alles gemacht habe. Ja, ansonsten, wenn ihr da Teil sein wollt und eben auch mal was mit einzahlen wollt, schaut einfach in die Shownotes. Da ist zum einen mit drin unter Werde dauerhaft Supporter der Link auf Steady oder einmalige Unterstützung per PayPal. Da findet ihr dann die Möglichkeit, eben dann eine Einmalzahlung dort vorzunehmen. An der Stelle eben einfach nochmal vielen Dank an all diejenigen, die dort mit eingezahlt haben. Das hilft immer bei solchen Dingen. Und da schaue ich mal, wie das dann vielleicht jetzt auch regelmäßiger was werden kann. Und eben aber auch bei den regelmäßigen Kosten wie Server und so weiter. An der Stelle noch der Hinweis, wer damit gerechnet hat, dass ich zur Global Series reise in Tampere. Das wird in diesem Jahr nicht der Fall sein. Grund ist, glaube ich, relativ klar. Denn ich war eben nun in den USA, da ist das Reisebudget draufgegangen und es ist eben auch zeitlich einfach so, dass ich, da das Ganze mein Nebenberuf ist, dann eben nicht dort auch noch die Zeit habe, dann nach Tampere zu reisen. Hätte ich gerne gemacht, hat mir da sehr gut gefallen. Sind ja auch zwei ganz, ganz tolle Mannschaften mit Florida und Dallas, sehr interessant. Dallas durfte ich ja auch sehen, da kommen wir gleich zu. Aber eben in diesem Jahr reicht es dann einfach zeitlich nicht und auch finanziell muss ich sagen, die Flüge sind, glaube ich, mehr als doppelt so teuer wie vor zwei Jahren, als ich ja schon da war, als die Avs und die Blue Jackets vor Ort waren. Dann geht das eben nicht. Und ich habe ja damals auch schon versucht, ob es denn irgendeine billigere, umweltfreundliche Möglichkeit gibt. Ich war ja mit dem Zug auch in Stockholm. Das hat mir, auch wenn es dann am Ende eine ziemliche Odyssee war, ja auch sehr viel Spaß gemacht. Ich fahre gerne Zug. Aber nach Tampere war das Ganze dann irgendwie eine Dreitagesreise, was dann eben logistisch auch dem einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Also die Global Series gibt es dann in diesem Jahr nicht für mich. Damit steigen wir ein in meine USA Series, wenn man das denn so nennen möchte. Ja, es ging für mich nach Vegas und die erste Station war dann eben die T-Mobile Arena. Da habe ich das Spiel gesehen am Sonntag zwischen den Vegas Golden Knights und den Gästen aus Anaheim, die Ducks. Das ging dann am Ende 3-1 aus für die Vegas Golden Knights. Das war ein Spiel, wo Vegas relativ lange gebraucht hat, um irgendwie reinzukommen in die Partie. Das war nicht so besonders souverän. Auf der anderen Seite kannst du halt sagen, naja, sie haben dann halt irgendwann im letzten Drittel mal kurz ernst gemacht und haben dann eben entsprechend auch da das Spiel für sich entschieden. Zu dem Zeitpunkt war Vegas offensiv noch gar nicht so gut, wie sie das jetzt aktuell sind. Also im Moment, ich werde mal einmal die Tabelle parallel dazu aufmachen und auch die Statistiken. Im Moment sind sie, würde ich fast schätzen, das Team mit den meisten Toren in der Liga. Auf jeden Fall haben sie sehr, sehr viele Treffer dort erzielt in den letzten Wochen. Mark Stone ist aktuell ja auch der Top-Scorer. Wo haben wir es denn? Die Standings. So, die Vegas Golden Knights sind im Moment auf 1. Aber ich muss jetzt mal einmal bei den Stats gucken. Einmal die Team-Stats. So, dann gehen wir mal kurz rein. Geschossene Tore. Die Devils sind vorne, aber die haben auch 3 Spiele mehr. Also tatsächlich die Vegas Golden Knights im Schnitt mit 4,67 Toren. Beste Offensive in der NHL. das hat sich da noch nicht so angedeutet für mich, wobei man natürlich auch sagen muss, eben mit den Spielern, die sie dort haben, ist da schon sehr, sehr viel Potenzial. Was ich persönlich sehr toll fand, das habe ich ja auch in der Folge mit Chris dann noch hinten reingeschnitten, war die PK mit Bruce Cassidy, der nicht nur mir, sondern allen Anwesenden auf ihre Fragen sehr ausführlich geantwortet hat. Klar, muss jetzt auch immer sagen, die Umstände, es war ein Heimspiel, es war ein Heimsieg, er war gut drauf, alles richtig, aber die Jungs haben mir vor Ort auch berichtet, dass Cassidy wohl auch ansonsten immer sehr gute Antworten gibt und dann auch versucht, dem Fragenden ja, was beizubringen oder eine Information zu bringen, ja, so würde ich es mal sagen, und das Gefühl hatte ich eben auch. Also das fand ich da schon sehr, sehr schön. Es gab auch die Frage jetzt an mich, wie denn so die Stimmung in den NHL-Arenen ist. In Vegas ist sie tatsächlich auch da wieder gut gewesen. Das Spiel war an einem Sonntagabend, war jetzt nicht, also für mich war es nicht komplett ausverkauft, war schon relativ voll. Also ich habe jetzt in Vegas auch noch nie so richtig leere Ränge gesehen. Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich war halt 2017 und 2018 da. Das waren ja die beiden ersten Jahre. Da waren sie natürlich sehr erfolgreich und das war noch neu. Also ich denke mal jetzt so am Anfang der Saison eben bei Gegnern wie Anaheim oder dann auch anderen Teams wird es vielleicht nicht ganz voll sein. Waren ein paar Plätze leer, aber insgesamt war die Stimmung wirklich gut. Besser auch tatsächlich als in den anderen Arenen, in denen ich dann war. Vegas hat einfach eine ganz eine gute Grundstimmung. Also jeder, der jetzt noch nicht in den USA, Nordamerika in der Halle war, das ist nicht so wie bei uns. Deswegen waren zum Beispiel auch die Kollegen aus Nordamerika in München bei dem Spiel gegen Red Bull von den Buffalo Sabres auch so ein bisschen überrascht. Zum einen, wie früh die Fans da waren, dass es einen Stehblock gibt, dass die quasi dauerhaft das ganze Spiel über Stimmung machen, unabhängig davon, dass ihre Mannschaft da gerade 5-0 verliert. Das war den Fans egal von München, und das ist eben etwas, was man in den USA so gar nicht kennt. Stimmung von den Fans selber ist ja eher schwierig. Eine Einschränkung muss es natürlich geben: Ich war noch nie bei einem Playoff-Spiel, also von daher kann ich jetzt nicht sagen, wie das da ist. Ich glaube, dass dann schon zum einen dann eher die Die-Hard-Fans da sind und dass so ein Dauerkarteninhaber, der jetzt eigentlich 41 Heimspiele hat, sich eine Partie gegen die Anaheim Ducks im Moment eben nicht unbedingt anschaut und dann das Ticket eher auf dem Zweitmarkt dann vertickt, was ja auch okay ist. Und da war es schon so jetzt, dass dann immer mal wieder Stimmung war. Wie gesagt, die Grundstimmung war lauter und besser als in den anderen Arenen. Also das kann ich aus Vegas auf jeden Fall berichten. Und bisher hatte ich da immer gute Spiele. Ich glaube auch insgesamt gehören sie mit dazu zu den Teams, wo die Stimmung gut ist. Allerdings zitiere ich dann mal einen Kollegen, mit dem ich an einem anderen Standort gesprochen habe, der meinte nämlich, naja, das müssen sie aber auch. Sie müssen eine gute Stimmung haben, sie müssen eine gute Show abliefern, weil in Vegas so viel da ist. Es gibt ganz, ganz viele Sachen. Es gibt die Sphere, diese Arena, die Runde, wo auch die NHL ihren Draft drin hatte. Die ist ja vergleichsweise neu. Jedes Hotel hat irgendein Angebot. Es gibt verschiedenste andere Dinge. Zwei Tage später gab es das Freundschaftsspiel zwischen den Lakers und den Golden State Warriors, wo ich erst auch überlegt hatte, mir das anzutun und dann eben aber doch drauf verzichtet habe. Aber da sieht man schon, in Vegas ist jeden Tag irgendetwas und deswegen müssen die Golden Knights da einfach auch Show bieten. Sportlich natürlich, klar, ne, aber auch drumherum ist immer viel, viel mit dabei. Ich weiß noch, in dem einen Jahr, wo ich da war, gab es in den Drittelpausen Ausschnitte aus Musicals. Also da kam dann so die Frage danach zu Hause, ja, hast du denn dir wenigstens eine Show angeguckt? Ich sage, naja, ich war beim Eishockey und in den Drittelpausen war die Show, also hatten sie tatsächlich VW Käfer und weiß ich nicht was alles auf dem Eis. Also das ist eben typisch Vegas. Man muss da auch ein bisschen manchmal, ja, es ist ein bisschen manchmal über den Top. Also die Kollegen haben dann auch ein bisschen gelästert. Es gibt dann diese Show vorne mit dem Ritter. Es gibt dann irgendwie so eine Drachenform, Kreatur, irgendwas. Alles auch ein bisschen mystisch. Ja, Vegas, große Show, viel Bling Bling, aber eben auch sportlich ein wirklich gutes Team, die vielleicht auch sogar ein Stück weit besser gestartet sind, als ich das erwartet habe. Wobei, ne, eben, wenn man jetzt auch den Vergleich nimmt mit den anderen Teams in der Pacific, machen sie im Moment das, was sie machen müssen und das ist ja soweit auch in Ordnung. Dann ging es für mich weiter und zwar nach ein paar Tagen dann nach Washington, da bin ich dann nach Washington geflogen von Vegas aus und habe dann mir dann einen Mietwagen genommen, bin dann nach Washington reingefahren, war da auch pünktlich, kommt mal später noch zu, wo das vielleicht nicht so der Fall war, und Da stand da das Spiel zwischen den Dallas Stars und den Washington Capitals auf dem Programm. Was mich gleich erstmal begrüßt hatte, war Oktoberfestmusik. Und zwar Xuffa und Prosit der Gemütlichkeit. Also die gesamten Einspieler an dem Abend waren alle mit deutschem Bezug. Teilweise dann fand ich eher gewöhnungsbedürftig Rammstein. Aber ansonsten sehr, sehr viel rund ums Oktoberfest, weil es das Oktoberfest-Game war. Es gab 50% on Sausages, hat einer der beiden Moderatoren da verkündet. Also die alle Produkte mit Würstchen, in Anführungsstrichen, gab es zum halben Preis. Er wollte 6 essen, weiß ich nicht, wie viel er geschafft hat. Ich habe tatsächlich da, doch, nee, da habe ich einen Hotdog hatte ich in Pittsburgh. Da habe ich tatsächlich kein Würstchen gegessen in Washington. Ja, also erstmal, die Arena ist natürlich, zum einen, genau, kurz noch zurück zu Vegas, die Arena, T-Mobile Arena, ist in Vegas ein bisschen südlich am Strip, aber noch in dem Bereich, wo man recht gut auch zu Fuß hinkommt. Mein Hotel, das war relativ weit im Norden, lag halt an dem Veranstaltungsort, wo ich eigentlich auch war. Dementsprechend musste ich da Bus hinfahren, was ich jetzt auch nicht das Problem fand, war halt relativ viel Verkehr, aber ansonsten finde ich, zur T-Mobile Arena kommt man auch noch ganz gut hin, man kann draußen lang gehen, man kann innen durch die Hotels lang gehen, man kann in Bellagio hinten losgehen, da gibt es auch noch so ein, oder losfahren, da gibt es noch so eine Schwebebahn oben, die man umsonst da, die kann man umsonst benutzen, auf der anderen Seite, die kosten ein bisschen Geld, aber auch da, es gibt Möglichkeiten, da hinzukommen, ist ganz gut erreichbar und da ist auch relativ gut, auch nebenan sind ein paar Bars, Restaurants und so weiter, also das ist von der Gegend her, finde ich, ganz, ganz nett, die andere Seite ist halt der Highway, okay, kommt man mit dem Auto auch noch ganz gut hin nach Vegas, also das war schon soweit in Ordnung, fand ich. In Washington, die Arena ist mitten downtown in Washington, die ist einen Kilometer, eine Meile weg vom Weißen Haus, also finde ich super tolle Lage, 2 Straßen um die Ecke ist das Ford Theater, wem das was sagt und ich hatte zum Glück auch ein gutes Hotel in der Nähe, bin da auch eine Viertelstunde zu Fuß hingegangen, was immer ein bisschen nervt, was man teilweise unterschätzt, sind die Ampeln in den USA, also auch bei den Fußgängerampeln, du musst halt häufig stehen bleiben. Wenn, in dem Fall war dann auch Verkehr, oft gehen die Amis dann bei Rot rüber, da ging das nicht, weil wirklich auch Verkehr war und auch dann eben entsprechend nicht die Möglichkeit war, das war ja auch zu Rush Hour dann, das Spiel ging 19 Uhr los, also wenn man dann um 17 Uhr vom Hotel losgeht, ist man natürlich mitten im Feierabendverkehr und da war es schon so, dass ich da eben ein bisschen länger gebraucht habe, als ich eigentlich gedacht hatte, trotzdem Arena auch gut, auch noch eine neuere Arena, waren auch gute Plätze, muss ich sagen, auch wieder von der Pressetribüne, habe ich aber bisher bei der NHL auch nicht, kann mich nicht daran erinnern, dass ich wirklich mal schlechte Plätze habe, gehabt habe. Ja, Spiel war auch interessant, Dallas ein gutes Team, auch da war eher so ein bisschen Abtasten am Anfang. Was ich sagen muss, war jetzt auch das allererste Mal, dass ich Alex Ovechkin live gesehen habe, der ist, hat mich an Cristiano Ronaldo erinnert beim Fußball, den hatte ich jetzt im Sommer bei der Euro. Er macht halt so gut wie gar nichts mehr, also Ovechkin und Ronaldo, also beide machen so gut wie gar nichts mehr nach hinten. Ovechkin lauerte dann da immer so ein bisschen auf entweder einen Breakaway oder dann jeweils auf seinen Schlagschuss da in seinem Office. Er hatte 1-2 Torchancen, aber insgesamt wirkte das für mich so ein bisschen so, hat mich dran erinnert an den Anfang der letzten Saison, wo er ja einfach nicht mehr die Frische hatte, nicht mehr die Schritte, die Geschwindigkeit hatte, die Handlungsschnelligkeit hatte. Trotzdem waren ein paar gefährliche Aktionen dabei. Da hat man zum Beispiel stimmungstechnisch, hast du schon gemerkt, immer dann, wenn die Spielchen waren rund ums Oktoberfest, Lederhosen-Race hatten sie auf dem Eis, da war richtig Stimmung in der Bude drin. Ansonsten war die Halle auch okay von der Lautstärke her. Es war halt auch ein Spiel, was dann 3-2 ausgegangen ist, meine nach Stars-Führung für die Washington Capitals. Also von daher war der Spielverlauf auch dementsprechend und das war dann auch fürs Heimteam, ist das ja auch immer von Vorteil, wenn du dann eben einen Heimsieg hast. Das war alles soweit in Ordnung in Washington. Und ja, ansonsten die Teams bei Washington überrascht mich im Moment. Tom Wilson, dass der so gut gestartet ist. Muss man abwarten, wie lange das dann macht. Und eben diese Streak, ich glaube, er hat jetzt 5 Tore in den ersten 5 Spielen oder so irgendwie, dass er das auch noch aufrechterhält. Auf jeden Fall sehr gut drauf. Auch ansonsten, Capitals finde ich halt einfach insgesamt leicht besser als im letzten Jahr. Dallas war in der Partie ja nicht ganz so gut, wobei ich jetzt da auch nicht mitbekommen habe, was jetzt der Coach und die Spieler mit dazu gesagt haben, weil ich dann eben bei den Capitals mit drin war. Das auch mal so zur Erklärung zum Ablauf. Es ist so, dass nach dem Spiel dann erstmal die Lockerrooms geöffnet werden. Es ist allerdings nicht so, wie das teilweise dann auch in der NBA ist, dass da quasi alle drin sind, sondern in Washington zum Beispiel war es so, es waren 3 Spieler mit drin, also Tom Wilson war zum Beispiel einer derjenigen, der damit zugeteilt war, und die anderen waren gar nicht in der Kabine. In Vegas war es so, dass immer nur einer mit drin war. Da war dann zum Beispiel unter anderem Thomas Hertl, den haben sie dann halt reingeholt, der war kam dann eben rein. Ich glaube, Howden war auch noch der zweite, der da noch mit drin war. Und da war es eben so, alle anderen waren gerade draußen im Massageraum, im Regenerationsraum, wo auch immer, die waren nicht in der Kabine drin. Und dann wird halt eben den Journalisten gesagt, okay, heute sind die 3 dran, die darfst du dann interviewen danach im Lockerroom, da hast du auch Zugang, also ich stand dann auch vom Lockerroom vom Alex Ovechkin, aber er war eben halt nicht da, du konntest dann auch nicht einfach hingehen und sagen, hier jetzt, ne, ich möchte mal Alex noch eine Frage stellen, das geht so dann nicht. Und danach ist meistens dann die PK, da gibt es für die Heimteams immer einen PK-Raum in den Arenen. Und bei den Gästeteams läuft das so ab, da hast du auch dann den Zugang zur Kabine. Da weiß ich nicht, ob dann da alle drin sind, weil die ja sowieso gleich packen müssen oder so, das kann ich nicht sagen, weil die natürlich auch nicht so viele Nebenräume haben wie jetzt das Heimteam, das da quasi teilweise einen ganzen Komplex hat mit Verpflegungsraum, mit Raum, wo Massage ist, mit Raum, wo Fitnessgeräte drinstehen, Fahrräder und so weiter. Also die Heimmannschaft hat da schon eher eine Wohnung als nur eine Kabine. Und bei den Gästeteams ist das meistens so ein bisschen spartanisch und da kann ich mir schon vorstellen, dass dann da alle drin sind. Trotzdem glaube ich, dass einfach die Presseabteilung vom Gästeteam dann auch sagt, hier die 3 Leute oder die 2 sind heute mit dran. Das sind dann meistens irgendwelche Torschützen, auch oft welche, die eben gestern nicht dran waren. Also nicht jeden Tag zum Beispiel Sidney Crosby oder jeden Tag eben dann Ovechkin, sondern dann durchaus auch mal Abwechslung. Und der Trainer der Gästemannschaft ist dann meistens draußen vor der Kabine und hat dann da eben, wie man das auch aus den Fernsehaufnahmen kennt, ist dann halt dahinter so ein Aufsteller, wo die Sponsoren drauf sind, entsprechend passend, und davor steht er dann. Dann halten ihm alle eben das Mikro hin. Da wird, sage ich mal, 3 bis 7 Minuten, je nachdem, wie die drauf sind, Frage und Antwort gestanden. Und dann gehen die halt wieder und packen und fahren dann eben weiter. Und das Problem ist, dass das nicht zeitlich koordiniert ist. Also du kannst alleine nicht in eine Kabine, dann in die andere, dann zu dem einen Trainer und dann zum anderen. Es ist zum einen zeitlich nicht koordiniert und es ist zum anderen auch häufig so, dass es örtlich gar nicht möglich ist. Also kommen wir ja noch zu den New Jersey Devils. Da ist es utopisch, dass du von dem einen Raum zu dem anderen kommst, weil die halt an komplett anderen Teilen der Arena sind. Also das einfach mal so zum Ablauf, auch ein kleiner Einblick, wie das dann ist. Trotzdem muss ich sagen, ist der Zugang immer super hervorragend. Du kommst halt mal in eine Kabine rein, du kommst an die Spieler ran. Du musst darauf achten, dass du nicht aufs Logo trittst in der Kabine. Habe ich tatsächlich mal von Victor Hedman, hat mich mal, sagen wir mal, dezent aufgefordert, hat mich noch nicht angeschrien, aber hat gemeint, don't step on the logo, als ich gerade in die Kabine der Lightning damals mal reingestolpert bin sozusagen. Das war schon, da wurde ich nochmal kurz aufgeweckt. Ist dann eben auch interessant, dass ein Auswärtsteam sein Logo mitbringt. Das war damals in Denver. Aber gut, so ist das dann eben. Und da musst du auch als Journalist dich an die Regeln halten, aufpassen. Und trotzdem, Zugang super. Die sind alle super freundlich. Wenn du auch den Pressesprecher vom jeweiligen Team, wo du ein Interview haben willst, fragst, die versuchen dir das auch zu ermöglichen, wenn es geht, wenn jetzt gerade der gerade 7, 8 Minuten oder 10 Minuten gequatscht hat oder er war gestern dran, dann kriegst du den vielleicht nicht im Interview. Aber die machen schon viel möglich, auch wenn sie wissen, dass du zum Beispiel extra dann aus Deutschland dort angereist bist. Ja, das war Washington. Da kurz noch eine touristische Empfehlung von mir. Ich hatte dann danach, das Spiel war 21:30 zu Ende, bis ich fertig war mit den Interviews, war es 22 Uhr. Und wie gesagt, das ist relativ nah am Weißen Haus. Und bei mir kamen 2 Sachen zusammen. Ich war schon mal in Washington. Damals war es aber so, dass wir abends auch auf die National Mall gehen wollten. Oder ich wollte da lang joggen eigentlich. Und es hat geschüttet wie aus Kübeln. Das haben wir dann gelassen. Dementsprechend war ich da noch nie abends. Und nun war ich relativ nah dran. Und habe gesagt, okay, komm, dann spazierst du da mal hin. Und wie es dann so war, je mehr ich dann da lang spaziert bin, umso mehr Spaß hat es mir gemacht. Weil ich auch teilweise komplett alleine an den Stationen war. Also ich war dann an dem Washington Monument, dann sind da in der Nähe die verschiedenen Gedenkstätten für den Zweiten Weltkrieg, Koreakrieg, Vietnamkrieg, da ist das Lincoln Memorial, da ist dieser große Pond, der Teich in der Mitte, wo dann die Spiegelungen ganz cool sind. Also das muss ich echt sagen, es hat mega viel Spaß gemacht, konnte ich richtig schön lang gehen, tolle Fotos gemacht, tolles Erlebnis, da auch einfach nochmal abends in dem Licht lang zu gehen. Natürlich auch immer, man muss immer ein bisschen sich umschauen, auch sicherheitstechnisch. Ich sag mal, du siehst ja, wo vielleicht dann auch Leute rumsitzen, rumliegen. Wenn du auch ein bisschen mit Verstand agierst, kannst du ja auch feststellen, ob das dann irgendwie Touristen sind oder ob du vielleicht dann doch eher mal früher die Straße überqueren solltest oder da dann nicht hingehen solltest. Also da, finde ich, sollte man immer seinen gesunden Menschenverstand einschalten. Generell habe ich mich da aber nie unsicher gefühlt. Also von daher war für mich ein tolles Erlebnis. Und wer mal in Washington ist, kann ich nur empfehlen. Ist alles sehr schön beleuchtet. Teilweise sind da auch richtige Verbindungen. Dann das Ende von dem einen Monument geht in Richtung genau der Beleuchtung von dem anderen. Also ganz, ganz toll. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, dann bin ich am nächsten Morgen los aus Washington raus und habe da leider schon mal einen Fehler gemacht. Habe nämlich einmal meine Abfahrt verpasst oder die Strecke verpasst. Wer schon mal in den USA Auto gefahren ist, die Beschilderungen sind ein bisschen anders als bei uns. Da steht nicht drauf, keine Ahnung, 100 Kilometer Kiel, sondern da steht dann drauf erstmal die nächste Ausfahrt. Da steht jetzt nicht irgendwie zum Beispiel Washington Richtung Pittsburgh oder wie auch immer. Da stehen erstmal andere Informationen, was an sich nicht so schlimm ist, aber ich war dann halt auf dem Highway drauf. Da waren irgendwie 4 verschiedene Spuren, 4 Abfahrten und ich habe halt meine dann verpasst, trotz zweier eingeschalteter Navis. Kann man jetzt auch drüber diskutieren, wie navigationsfähig ich selber dann so bin. Auf jeden Fall hat mich das am Anfang schon mal eine halbe Stunde gekostet, was sich dann am Ende summiert hat. Ich bin auf dem Weg von Washington durch den Shenandoah-Nationalpark gefahren. Der ist da in der Mitte. Das ist im Prinzip das Appalachengebirge, Shenandoah-Tal. Der war ganz nett. Da muss ich aber auch sagen, ich bin halt komplett verdorben durch die Nationalparks im Südwesten, die einfach absolut überragend sind an vielen Stellen. Und der Shenandoah war nett, da waren auch die Blätter, die Bäume, das sah alles schön herbstlich aus, bunt, so ein bisschen Indian Summer, wahrscheinlich nicht ganz so, weil das ist ja noch ein Stück weiter rüber und weiter nach Norden, aber trotzdem sehr, sehr schöne Farbschattierung. Auf der anderen Seite habe ich dann teilweise gesagt, sorry, dass ich jetzt das für die Leute, die da in Shenandoah wohnen und das lieben, aber ich habe halt einfach gesagt, das ist ein bisschen wie Harz oder wie in den Alpen, wenn man so ein bisschen unten durch die Alpen fährt, in Anführungsstrichen, von den Bäumen. Also es war nett, es war schön, war aber jetzt für mich nicht der überragendste aller Nationalparks. Dann kommt noch dazu, der liegt natürlich eben im Nordosten, dementsprechend sehr, sehr viele Leute, die da waren, die fahren da relativ langsam. Da ist schon ein Limit von 35 nur gewesen, Meilen pro Stunde. Ich glaube, die meisten waren da eher mit 25 unterwegs. Das hat sich auch nochmal summiert und dann gab es am Ende nochmal einen Stau, dann gab es nochmal einen Unfall zwischendurch und so weiter und so fort. Ja, und dann summierte sich das zu einiger Verspätung und ich kam aus Washington nach Pittsburgh mit einer Verspätung an und bin dann gar nicht mehr zu meinem Hotel gefahren, sondern bin direkt zur PPG Paints Arena und war trotzdem erst am Ende des ersten Drittels in Pittsburgh, weil ich gerne die Vorstellung von Sidney Crosby und sowas alles gesehen hätte, aber gut, sei es drum. Dann kam aber noch das logistische Problem, dass die Akkreditierungsstelle unten gar nicht mehr besetzt war. Da habe ich mich ein bisschen rumgefragt, da wusste keiner so genau, wo ist denn eigentlich der Medieneingang, was auch schon wieder ein bisschen komisch ist, aber egal, dann war ich auf dem Parkplatz. Der Typ auf dem Parkplatz hatte zwar Akkreditierung für Leute, die noch nachkommen, aber nicht für mich. Da habe ich irgendwann dann den Pressesprecher oder den stellvertretenden Pressesprecher von Penguins erreicht am Telefon. Da sagt er dann, ja, er kommt runter, bringt mir das, sollte an den und den Eingang gehen. Dann bin ich dahin, dann waren da 2 Jungs von der Security, die waren auch etwas älter, die haben schon meinen Rucksack durchgecheckt, ich habe meine ganzen Sachen schon durchgehabt, stand dann da mit denen, habe angefangen, das zweite Drittel auf dem Monitor zu gucken, der da war. Und der Typ kam nicht und er kam nicht. Und irgendwann habe ich ihn wieder angeschrieben und sagte, ja, ich sollte mir unten, liegt doch meine Akkreditierung schon. Und dann habe ich nochmal gefragt und dann kam irgendwann ein anderer Security-Mann und sagte, ja, Medieneingang ist noch eine Tür weiter. Und das hat man von außen gar nicht gesehen, wie man da reinkommt. Also hatte ich das zweite Drittel auch schon fast ganz verpasst, als ich dann endlich oben war. Und trotzdem war es auch da super schön, mal Crosby live zu sehen. Klar, du siehst ihn im Fernsehen, du siehst die Aufnahmen und so weiter, aber auch so das Ganze, wie er sich bewegt, wie er agiert, das kannst du am Fernseher nicht vermitteln. Das war zum Beispiel im Vergleich zu Ovechkin, er ist einfach ein kompletterer Spieler. Zwei komplett unterschiedliche Spielertypen, er nimmt viel mehr am Spiel teil, klar, auch als Center, aber trotzdem auch hinten viel aktiver, viel mehr Defensivarbeit, setzt seine Mitspieler gut ein, hat jetzt, ich weiß gar nicht, ob er einen Scorerpunkt da gemacht hat, also das Spiel ging dann am Ende, ich glaube 4-1 für die Carolina Hurricanes aus. Die waren gnadenlos, muss ich echt sagen, das fand ich auch beeindruckend, richtig gut gespielt, besser als ich sie auch erwartet hätte. Und bei Pittsburgh, ja, Karlsson war für mich nicht gut drauf an dem Abend, hat keine gute Leistung gebracht. Malkin war noch okay irgendwie, aber auch da, also insgesamt, und Lars Eller sagte zum Beispiel, wir haben keinen Einsatz gebracht, wir haben nicht das gezeigt, was wir zeigen mussten. Das war auch, also auch Sullivan hat das dann auch nach dem Spiel gesagt, er kann das nicht so ganz nachvollziehen, warum das so war. Er stimmt ihm zu, dass der Einsatz nicht gestimmt hat. Und das war eben in Pittsburgh danach nicht so gut. Auch da war die Stimmung natürlich nicht so besonders doll. Es stand dann 1-2 schon, als ich dann letzten Endes oben auf den Presseplätzen war. Was dann natürlich auch nicht förderlich ist dafür, dass die Zuschauer dann da ausrasten. Auch da war es halt unter der Woche, wird vielleicht auch nochmal so ein Stück weit dazu beigetragen haben. Was für mich ganz nett war, ist gar Mario Lemieux Bubblehead Night. Also ich habe dann noch so eine Bubblehead-Figur bekommen, das fand ich ziemlich cool. Und ausgerechnet dann von Lemieux und ausgerechnet zu dem Tor, das kennt ihr bestimmt, das war damals gegen die Minnesota Wild mit dem Oh Baby. Also ja, das war schon ganz, ganz cool, die Figur zu haben. Also steht bei mir jetzt hier auch auf dem Schrank. Das war dann auch schon mal so ein schönes kleines Gimmick. Und wieder ein Touristentipp für Pittsburgh, kann ich empfehlen. Und zwar gibt es da einen Overlook gegenüber der Skyline. Und den kann ich sowohl abends, also ich bin dann nach dem Spiel da auch noch mit dem Auto hingefahren. War relativ kurz, da hinzugucken, einmal über die Brücke rüber. Und den kann ich sowohl abends als auch früh morgens empfehlen. Abends natürlich schön beleuchtet die Skyline, am nächsten Morgen. Mein Hotel war neben dem Football, zwischen Footballstadion und Baseballstadion, also auch coole Lage eigentlich, allerdings auch quasi unter der Autobahnzufahrt, war allerdings dafür, fand ich, relativ ruhig. Also Lage war top, Aussehen, naja, egal. Auf jeden Fall, da kam man auch relativ gut hin morgens, und morgens war es so, da sind ja drei Flüsse, meine ich, in Pittsburgh, und die, da waberte so der Nebel über dem Fluss und dann hatte man trotzdem die Skyline da, also richtig, richtig schöne Bilder konnte ich da machen, hat auch super Spaß gehabt, ich habe richtig Glück auch gehabt mit dem Wetter, die drei Tage war da strahlender Sonnenschein im Nordosten. Und dann bin ich weitergefahren in Richtung New Jersey und habe mir da dann noch als Zwischenstation Gettysburg ausgesucht. Das ist ja die berühmteste Schlacht des Bürgerkriegs in den USA gewesen und bin auch geschichtlich immer interessiert und schaue mir halt dann zwischendrin auch gerne nochmal was an. Aber auch da hat mir der Verkehr ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich hatte, glaube ich, eine Stunde ungefähr eingeplant für das Besucherzentrum. Da war es dann auch so, aus Pittsburgh raus hat es ein bisschen länger gedauert. Dann war es nachher so, dass in Gettysburg Stau war und aus meiner Stunde wurden dann 15 Minuten. Da habe ich mir noch schnell ein Prospekt geholt, einmal kurz geschaut, ob die einen schönen Magneten haben. Ja, dann noch was zu trinken, einen Kaffee geholt, der absolut grauenhaft war. Also so einen schlechten Kaffee habe ich in den USA noch nie gehabt. Und dann ging es für mich schon weiter, zumindest ein bisschen was gesehen. Tatsächlich ist auch so, in Gettysburg haben dann auch die Leute da gesagt, das hatte ich auch vorgelesen, du sollst eigentlich einen halben Tag einplanen, weil du dann so eine Bustour über die Schlachtfelder da machst. Das war mir eh klar, dass ich den halben Tag nicht habe. War trotzdem ganz nett, das mal zu sehen. Was ich auch sehr schön fand, war, dadurch, dass ich dann zwischendrin mal von den Highways runter bin, hast du so mal die kleinen Städtchen, die kleinen Orte, die kleinen Straßen mitbekommen in den USA, was jetzt von dem Aussehen her, von den Orten schon ein bisschen ein Unterschied war zu dem, was ich aus dem Südwesten kannte, wo ich halt die meiste Zeit bisher Auto gefahren bin. Das war ganz nett. Und ja, dann war ich auch da pünktlich dann in New Jersey, hab neben dem Prudential Center geparkt und war dann auch vorm Spiel noch da. Es war gegen die Capitals, hatte ich den Mike Vogel also auch nochmal kurz, mit dem konnte ich auch nochmal kurz quatschen. Pressetribüne New Jersey ist auch okay, da habe ich zum Beispiel einmal ein paar Plätze rübergegangen, weil da so ein Lautsprecher quasi unten im Spielfeld drin war. Da war es halt relativ leer, was ganz interessant ist, da sind zig Leute akkreditiert, also Arthur Staple zum Beispiel von The Athletic ist akkreditiert, Greg Wyschynski von ESPN, die sind alle akkreditiert, Mike Seisberger von der NHL, wenn ihr die kennt, die Namen, Allerdings waren die alle nicht da. Also die haben alle eine Dauerakkreditierung für die New Jersey Devils, war aber niemand von denen da. Das hatte mir Arthur zum Beispiel vorher schon gesagt. Den hatte ich ja schon ein paar Mal in der Sendung. Der konnte dann eben leider nicht dahin kommen, weil parallel ein Spiel der Islanders war. Und dann, die sind halt bei den Teams, die mehr interessieren. Ist halt hart, aber es ist so, im Markt New York interessiert New Jersey nicht wirklich. Da war die Stimmung gut. Es war natürlich auch ein cooles Spiel vom Spielverlauf her. Es war, irgendwie, ich glaube, 1-3, 3-3 innerhalb von 30 Sekunden, zwei Hischi-Tore am Anfang, dann 5-3, 5-5, am Ende 6-5 für die Washington Capitals nach Verlängerung. Tor von Alex Ovechkin, was jetzt kein, es wurde, glaube ich, mehr angeschossen, als es überhaupt war, aber trotzdem, eins seiner 800 irgendwas Tore habe ich jetzt live gesehen. Fand ich ganz interessant. Was in New Jersey ganz schön ist, du kannst da ein bisschen runtergehen, kannst auch von weiter unten als Journalist ein paar Fotos machen. Da sind sie eigentlich relativ offen und lassen dich da auch an einigen Stellen stehen, wo du dann eben da auch entsprechend Fotos machen kannst. Ich bin ja kein offiziell akkreditierter Fotograf, sondern ich bin als Reporter da, um eben auch Interviews und O-Töne zu holen. Trotzdem ist das dann manchmal ganz nett, auch ein paar Fotos noch machen zu können. Die waren auch sehr hilfreich. Nach dem Spiel wurde zum Beispiel Timo Meier von den Kollegen aus Nordamerika schon interviewt und ich hatte dann kurz gefragt, ob ich denn auch noch zwei, drei Fragen auf Deutsch stellen kann. Das durfte ich auch, war auch sehr nett. Habe ich da ja auch zum ersten Mal kennengelernt und da, ja, das Spiel war wild. Also die Devils haben noch viel Arbeit vor sich, um sich zu stabilisieren. Die Capitals defensiv auch nicht so besonders doll, aber wenn du das Spiel dann gewinnst, ist es dir egal. Auch da hatte Tom Wilson zwei Tore gemacht, also dementsprechend weiter heiß gewesen. Und Prudential Center ist für mich einfach auch eben dann ein kleiner Tipp. Wenn ihr in New York seid und wenn ihr in New York irgendwie Eishockey gucken wollt, dann fahrt eben nach New Jersey. Da sind die Karten wesentlich billiger, da kommt ihr wesentlich einfacher auch an Tickets ran. Und wenn man aus New York kommt, von der Penn Station in New York zur Penn Station in New Jersey, die ist auch irgendwie 500 Meter neben dem Prudential Center, ist das nicht weit. Die Fahrkarte kostet, glaube ich, weiß ich nicht. Ich glaube, damals waren es 9 Dollar und lass es 20 Dollar sein, ist egal. Mit Fahrkarte bist du wesentlich billiger noch als bei einem Besuch im Madison Square Garden, wenn du da normaler Zuschauer bist. Also dementsprechend fahrt da nach New Jersey und schaut euch da die Spiele an. Für mich, glaube ich, jetzt der vierte Besuch im Prudential Center, immer nett. Stimmung, wie gesagt, war diesmal wirklich gut aufgrund des Spielverlaufs. Und ja, also auch eine Arena, die ein bisschen strange ist, was den Zugang zur Heimkabine betrifft, da kommt man nicht auf normalen Wege rein, sondern da muss man durch die Trainingshalle der New Jersey Devils durchgehen und dann unter der Tribüne in der Trainingshalle. Da lief gerade ein, glaube, Damen-College-Spiel, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da war es dann eben so, dass ich quasi das Ende vom Spiel eigentlich da auf dem Monitor verfolgt habe, weil ich kurz vor Spielende runter bin, weil man dann die Interviews machen will. Dann gab es doch nochmal Verlängerung und dann hatte ich aber keinen Bock mehr nochmal hochzufahren, die Kollegen auch nicht. Und wir standen dann da quasi unter dieser Tribüne und haben dann auf dem Monitor das Ende vom Spiel gesehen in der Halle nebenan. Ist manchmal auch ein bisschen strange, aber das ist nun mal das Leben, dass du als Journalist dann auch rechtzeitig unten sein musst. Ansonsten kriegst du dann die O-Töne wieder nicht. Also von daher muss man da eben dann auch ein bisschen Abstriche machen. Jo, und ansonsten, am Sonntag ging es dann für mich zurück zum Flughafen JFK in New York. Da muss ich sagen, beim nächsten Mal würde ich eher versuchen, von New York zurückzufliegen, weil die Fahrt von New Jersey zum Flughafen JFK war absolut grauenhaft. Da haben mir meine beiden Navis irgendwas mit 1,20 und 1,25 angezeigt. Am Ende habe ich fast 3 Stunden gebraucht. Der Vorteil war, dadurch, dass ich im Stau stand, konnte ich teilweise genau gucken, welche der Spuren ich denn nehmen muss. Also da hätte ich mich garantiert bei normaler Geschwindigkeit auch ein- oder zweimal verfahren, weil du dann auch zum Beispiel bei der George Washington Bridge musst du zwar über die Brücke rüber, aber du musst dann unten rüber, weil du rechts gleich wieder abbiegen musst und musst dann extrem aufpassen, dass du eben nicht oben drüber fährst und so weiter. Also das macht echt keinen Spaß. Dann war bei Alamo, bei meiner Mietwagengesellschaft noch die Einfahrt gesperrt. Dann musste ich da noch einmal um Block rum. Wenn du aber einmal um Block rum bist, dann waren da wieder Einbahnstraßen. Also naja, es hat Spaß gemacht, insgesamt der Trip, aber die Sachen waren halt nicht so besonders toll. Ich muss sagen, ich habe da zum Glück so vernünftig agiert und habe dann gesagt, ich fahre frühzeitig aus dem Hotel los und mache nicht noch eine Nummer, ich fahre nochmal mit der U-Bahn irgendwie nach New York rein oder so. Ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich da schon ein paar Mal war, dementsprechend habe ich jetzt nicht irgendwelche Sehenswürdigkeiten verpasst, weil ich die schon kannte und dort eben entsprechend dann drauf verzichten konnte, da jetzt nochmal mir irgendwas in New York, in Manhattan selber dann anzuschauen. Ja, das war also mein kurzer Reisebericht von 10 Tagen insgesamt dann in den USA, 4 NHL-Spiele. War sehr interessant. Washington, Pittsburgh war ich zum ersten Mal, auch ein paar Teams zum ersten Mal gesehen. Und es ist, macht halt einfach immer wieder Spaß. Die Kollegen in Nordamerika sind super nett. Die Pressebereiche und die Presseabteilungen waren bisher bei mir auch immer sehr, sehr nett. Also ich glaube, ich habe nur mal von den Rangers keine Akkreditierung gekriegt in einem Jahr. Da hatte ich mir dann selber eine Karte gekauft. Da war es aber auch so, dass ich damals auch noch nicht meinen Podcast in dem Rahmen hatte und auch noch nicht fürs Fernsehen kommentiert hatte. Also von daher, sobald du auch vernünftige Gründe hast und denen beweisen kannst, dass du auch einen Hintergrund hast, dass du wirklich über die NHL berichtest, dann sind die auch immer bereit, dir da auch eine Akkreditierung dann entsprechend zu geben. Also das ist da auch sehr, sehr gut. Tja, dann gibt es zum Schluss von mir im Prinzip nur noch eine Bitte an euch. Und zwar für die kommende Saison habe ich mir überlegt, dass man da vielleicht ein paar andere neue Rubriken einführen kann oder auch alte wiederbeleben bzw. weiterführen könnte. Ich bin am Überlegen, ob ich sowas wie ein Spiel der 2 Wochen mache, Spiel des Monats mache. Spiel der Woche hatte ich ja letztes Jahr mal angefangen. Das wird es dieses Jahr nicht werden, weil ich einfach nicht so viel kommentiere im Moment, also mich nicht gezielt auf irgendein Spiel vorbereite. Und dafür kostet mich dann das Erstellen der Folge und die genaue Analyse von einer Partie doch zu viel Zeit. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich sage, okay, ich mache jetzt irgendwie ein Spiel des Monats und versuche das dann eben zu nehmen, also da gerne Feedback zu. Dann habe ich überlegt, so eine Art Power-Rankings auch monatlich zu machen, wo ich einfach mal durchgehe, wie läuft es denn bei den Teams, wo sehe ich die. Auch da ist halt die Frage, ob euch das gefällt. Und dann natürlich wie immer die Bitte, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Sachen habt und sagt, ja, das wollen wir auf jeden Fall haben. Zum Beispiel auch, was ich jetzt die letzten Jahre auch immer hatte, sind die Stars der Woche, die Stars des Monats. Auch da wird es jetzt eine Folge geben zu den ersten Wochen. Dann auch da eben, wenn euch das gefällt, ja, super. Wenn ihr andere Ideen habt, wenn ihr sagt, ich hätte gerne das und das Feature oder das würde mir gefallen, sehr, sehr gerne. @lars_mar, info@sportpassion.de oder bei Instagram. Gerne Feedback, gerne eure Ideen, was ich machen soll, was euch vielleicht fehlt noch in der Sendung. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da mir was mitteilt. Ja, und ansonsten sage ich erstmal für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.